In der uns noch verbleibenden Zeit wenden wir uns dem Predigttext des heutigen Sonntags zu. Wie in der Einleitung schon gesagt wurde, ist ja der Sonntag überschrieben mit Septuagesime, 70 Tage vor Ostern. Das soll doch bedeuten, wir sollen darauf eingestimmt werden und daran erinnert werden, dass wir in Jesus Christus ein neues Leben empfangen haben, das anders aussieht als das natürliche Leben. Der natürliche Mensch, er kann dieses Leben nicht schaffen, was Gott gibt in Jesus Christus. Und wir sollen erinnert werden, dass dieses neue Leben von ganzem Herzen wahrgenommen werden soll und dass wir auf dem Weg durch die Zeit Verkündiger dieses neuen Lebens sein dürfen. Der Apostel Paulus, er schrieb an die Gemeinde zu Korinth in 1. Korinther 9, in den Versen 24 bis 27, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Der Apostel Paulus zeigte der Gemeinde zu Korinth und allen, die Jesus folgen, dass wir die Freiheit haben, einer Selbstzucht zu unterliegen. Ein Kind Gottes kann nicht sagen, ich habe Macht, alles zu tun, sondern ich will all das tun, was meinem Heiland wohlgefällt. Und alles andere, was ich vielleicht tun könnte, will ich zugunsten der Nachfolge Jesu und dem Segen für den Nächsten lassen. Laufen, um das Ziel, das uns gesteckt ist, als Kinder Gottes zu erreichen. Jesus Christus ist der vom himmlischen Vater offenbarte Namen, in dem allein Errettung ist. Er ist der kostbarste Name, den es unter dem Himmel gibt. So wie es auch der Apostel Petrus nach Pfingsten sagte, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir sollen selig werden. Außer in dem Namen Christus Jesus. Das soll uns wieder ganz neu bewusst werden, auch wenn wir in die Passionszeit hineinkommen. Wenn wir daran denken, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat, dann sollen wir neu erinnert werden daran, es gibt keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit, keine andere Kraft, keinen anderen Namen, der uns in die Seligkeit führt, außer Jesus Christus. Dieser Name steht nicht nur für ein gesegnetes zeitliches Leben. Gott ist auch für die Zeit da. Er ist auch für uns da, wenn wir im täglichen Leben unserer Arbeit nachgehen. Er will uns auch darin segnen. Aber der Name Jesus steht nicht nur für das Leben in der Zeit, sondern für das wahre Leben in Ewigkeit. Und die Ewigkeit kann jeden Augenblick beginnen, für jeden. Für jeden. Wir wissen noch nicht mal, ob wir den Versammlungssaal hier heute verlassen. Das weiß keiner. Wir glauben das vielleicht, wir hoffen das vielleicht, aber die Ewigkeit beginnt für jeden da, wo er plötzlich aus dem physischen Leben herausgezogen wird. Und da soll das Ziel erreicht sein, nämlich die himmlische Herrlichkeit. So, dass wir mit dem Psalmisten auch sagen können über diesen wunderbaren Namen Jesu in Psalm 92, das ist ein köstliches Ding, dem Herrn dankbar zu sein und zu Lob singen seinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Der Name Jesu Christi, und darum spricht der Apostel Paulus von der Freiheit, die er hat, auch gewisse Dinge zu lassen und sich ganz auf diesen Namen und die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes auszurichten. Der Name Jesu Christi hat auch Vollmacht über alle Kräfte der Finsternis. Vollmacht über alles gottlose Wesen in dieser Zeit. Wir leiden vielleicht manchmal darunter, dass so viel Gottlosigkeit um uns herum grassiert. Aber wir sollen daran denken, der Name Jesu, Jesus Christus, steht über allem. Er kann nicht herabgewürdigt werden in das Menschsein und in die Gottlosigkeit. Er steht über allem. Einst müssen sich alle Knie, so sagt es uns auch die Heilige Schrift, beugen vor ihm. Alle Knie im Himmel und auf Erden müssen bekennen, dass er immer schon der Herr war und der Herr auch ist. Die einen werden ihre Knie aus Dankbarkeit vor ihm beugen, die anderen aus Pflicht. Sie müssen auch bekennen, Jesus war und ist der Herr. Wir lesen zum Beispiel in der Offenbarung im 5. Kapitel, dass die Ältesten, die Vertreter um den Thron Gottes, die Vertreter aller Gläubigen auf Erden, als sie nun hörten, da ist das Lamm, das die Siegel öffnen konnte, alle niederfielen und anbeteten. Da heißt es im 8. Vers, und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Sie fielen nieder. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räuchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Wir fallen gerne vor dir nieder. Wir beten dich gerne an. Oder auch zwei Kapitel weiter, im Kapitel 7, Vers 9 bis 12. Da geht es darum, dass eine große Schar, die erlöst worden ist aus der Menschheit, nun vor dem Thron Gottes steht. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und rief mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten, um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an, freiwillig, aus Dankbarkeit. Und sie sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, alle werden ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott und Danke sagen für das Werk, das er in Jesus Christus, seinem Sohn, vollführt hat. Aber auch die, die jetzt ihre Knie nicht beugen wollen, müssen sie beugen. Auch die Macht der Finsternis muss die Knie beugen. Wir lesen da ein Beispiel in Markus 5, da wo es am See Genezareth um eine Begegnung Jesu mit einem besessenen Menschen kam und die Dämonen in diesem Menschen rebellierten. Sie wollten ja eigentlich nichts mit dem Sohne Gottes zu tun haben. Aber sie mussten sich beugen. Da heißt es in Markus 5, Vers 6, als er von Ferne schon diesen Mann sah, der besessen war, und der ihn sah, fiel er vor ihm nieder. Nicht der Mann, sondern die Geister in ihm. Und sie schrien laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, du Allerhöchste? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahr aus, du unreiner Geist von den Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und beugten sich vor dem lebendigen Gott. Und er bat Jesus: Sehe, dass er sie nicht aus der Gegend vertriebe. Er musste ihn als Herrn anerkennen, dieser böse Geist. Und es war dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn. Das heißt, sie hatten keine Vollmacht über Gott in Jesus Christus. Er ist der Name aller Namen. Und sagten: Lass uns doch in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Alle Knie müssen sich beugen vor diesem Namen, aller Namen, die es heute schon tun. Und die Jesus als ihren persönlichen Heiland annehmen, die werden Lob und Dank sagen. Aber die das nicht wollen, müssen auch ihre Knie einst beugen und bekennen: Du warst schon immer der Herr und du bist auch der Herr. Und diesem Herrn sollen und wollen wir gefallen und darum auch freiwillig Selbstzucht üben. Alles meinen, alles meiden, was ihn nicht ehrt, was uns abhält von dem Weg der Nachfolge. Im Johannesevangelium sagte der Herr Jesus im 15. Kapitel, dass alle, die ihm folgen, dass sie gesegnet werden, um ein fruchtbares Leben zu führen. Nicht ein Leben, was nur den Menschen gefällt, sondern ein Leben, was Gott gefällt. Und da sagt der Herr Jesus: Darin wird mein Vater geehrt, wenn ihr viel Frucht bringt und werdet somit auch meine Jünger. Auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 33, sagt er zu denen, die ihm folgen wollen: Wer nicht allem absagt, was er hat, kann mir nicht folgen. Ich bin der Herr. Und meine Stimme und meine Anweisung sind entscheidend für euer Leben. Wir verstehen also, was der Apostel Paulus hier meinte, dass er sagte, er will von seiner Freiheit in Christo nicht selbstständig in der Weise Gebrauch machen, dass er den Weg der Nachfolge Jesu verlässt oder blockiert wird dafür. In dem Kapitel, was wir angesprochen haben, sagt er zuvor: Haben wir denn keine Macht? Haben wir denn keine Macht, zum Beispiel eine Frau als Ehefrau mitzuführen? Haben wir das nicht? Er war ja unverheiratet. Die anderen Apostel taten das. Haben wir denn keine Macht, vom Evangelium zu leben? Das heißt, wenn wir das Geistliche sehen, können wir nicht die leibliche Speise ernten? Er hat es nicht getan. Er hat von den Korinthern nicht einen Cent genommen. Er kannte ihre Herzen. Weil die dann sagen: Wenn wir dir schon Geld geben, dann musst du so reden, wie wir es gerne hätten. Nein, nehme ich nicht von euch. Habe ich aber keine Macht, das zu tun? Doch, ich hätte Macht. Aber ich tue es nicht um des Evangeliums willen. Weil der Name Jesu verkündigt werden soll, er soll nicht blockiert werden durch eigenmächtiges Handeln. Und er schreibt weiter hier in dem Vers 20: Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Er will sagen, dass er sein Leben zurückgestellt hat. Zugunsten von anderen. Und zwar zugunsten für andere, dass sie den Namen über Namen Jesus kennenlernen. Selbstsucht, Beschneidung um Jesu willen, weil er es wert ist, dass man sich in seinem Dienst verzehrt. Der Apostel Paulus, er gebraucht ein Bild und sagt, schaut die Sportler. Jetzt haben wir ja gerade Skispringen und Eiskunstlauf oder Eislauf und so Wettkämpfe. Einer erreicht das Ziel. Und alle, die dort am Start sind, wollen das Ziel erreichen. Jeder, der antritt, tritt nicht deswegen an, weil er sagt, naja, Hauptsache ich werde der Letzte. Nein, jeder will der Erste sein. Und so sagt er, weil wir das auch wollen, wir wollen das Ziel, das Ewige erreichen, lassen wir alles, was uns hindert, diesem Weg zu folgen. Ich bestaune manchmal die Sportler. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, was diese so tun. Ich meine jetzt nicht nur das Laufen oder Skifahren und dergleichen, sondern welche Selbstzucht sie sich auferlegen. Sie essen anders, sie leben anders, sie schlafen anders, sie verzichten auf vieles, nur damit sie in der Sportsache dort ein wichtiges Ziel erreichen. Ganz erstaunlich, was ein Mensch so kann, ne? Um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und hier sagt der Apostel Paulus auch, wir, die wir Jesus kennen, den Namen über alle Namen, wir wollen keine Luftstreiche machen. Wir wollen uns auch beschneiden lassen. Zugunsten des Evangeliums. Zugunsten des Dienstes vor dem Herrn. Denn die Schrift sagt, wir sollen etwas sein zum Lobe seines Namens. Wir haben ja viele Glaubensmänner, die schon beim Herrn sind und die uns aber ein gutes Zeugnis hinterlassen haben, wie zum Beispiel auch Ernst Modersohn. Er sagte, wenn du jetzt etwas sein willst zum Lobe deines Herrn, dann fang alle deine Gebete mit dem Dank für die vollbrachte Erlösung an. Also wenn du beten willst, dann stell dich mal ganz hinten dran und danke mir deinem Gott, dass er dich erlöst hat in Jesus Christus. Das ist das Erste. Und deine Anliegen, die kommen dann viel, viel später. Werde nicht müde, dem Herrn Jesus für das wunderbare und umfassende Heil zu danken, das er für dich vollbracht hat. Denn es steht geschrieben, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Und das Zweite sagt er, erwarte nichts mehr von dir und deinen guten Vorsätzen. Die streich mal bitte schön durch. Erwarte alles allein von der bewahrenden Gnade. Geh nicht mehr so gedankenlos durch deine Tage, sondern geh mit dem Gebet um die bewahrende Gnade hindurch. Es ist wahr, was der Dichter sagte, auf dem so schmalen Pfad gelingt uns ja kein Tritt. Es geht denn seine Gnade bis an das Ende mit. Und ein Drittes sagte, du musst erkennen, dass die Hauptversuchung des Feindes von Menschen ausgeht. Darum musst du dich ja besonders wappnen. Die Reizungen zum Ärger, zur Heftigkeit, zur Empfindlichkeit kommen in den allermeisten Fällen von Menschen her. Und nicht wahr, der alte Mensch betätigt sich gerade auf diesem Gebiet der Beziehung zu anderen Menschen besonders. Deshalb gilt es, hier besonders wachsam zu sein. So drei kurze Anmerkungen, die Modersohn hier gegeben hat, um zum Lobe des Heilandes, des Namens über alle Namen leben zu können. Jesus Christus ist es wert, dass man sich in seinem Dienst verzehrt. Der Apostel Paulus selber zeigte immer wieder aufs Neue, welchen Weg Christen gehen sollen, um gesegnet, siegreich und froh durch diese Zeit zu gehen. An die Philipper schrieb er zum Beispiel auch, dass er vergisst, was da hinten ist und jagt dem vorgesteckten Ziel nach. Er schreibt, dass die Bereitschaft, das Eigenleben in den Tod Jesu zu geben, auch wenn es Leiden im Blick auf Verzicht bedeutet, mehr Erkenntnis und Erfahrung Gottes aus der Ewigkeit in der Zeit freisetzt. So konnte er in Kapitel 4, Vers 13 im Philipperbrief sagen, und er war kein Schwärmer, ich vermag alles, alles, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Wir sagen, na, das ist aber sehr hochgestochen, nicht? Das ist nicht hochgestochen. Er sagt, wenn du dich ganz auf die Seite deines Erlösers stellst, dann wirst du das Gute tun können. Wir wissen, wie Paulus zuvor geweint hat. Im Römerbrief gibt er es kund und sagt, früher als ich Jesus noch nicht im Herzen aufgenommen hatte, wollte ich immer das Gute tun. Was kam unterm Strich raus? Das Schlechte. Das Schlechte wollte ich nicht machen. Was kam unterm Strich raus? Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Ich musste aufbrausend sein. Ich musste andere verdächtigen, andere verfolgen. Ich musste neidisch sein, geizig sein, kämpferisch sein, andere Menschen zur Seite drücken. Musste ich alles machen, damit ich irgendwie einen kleinen Freiraum für mein Leben finden konnte. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich das Gute tun, sagt er. Seitdem Jesus in mein Herz eingezogen ist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wer kärglich sät sein Leben, sät in die Hand Gottes. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer aber sein ganzes Leben Jesus gibt, der wird auch die ganze Zuwendung Gottes für sich erfahren. Enthalten aller Dinge. Ja, er mahnt ja auch im Galaterbrief und sagt, passt auf, da sind doch diese fleischlichen Lüste, die euch immer wieder in den Griff kriegen wollen. Passt auf, denn offenkundig, Galater 5, Vers 19, sind die Werke des Fleisches, da ist zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das ist alles da in dieser Welt. Passt auf, dass diese Dinge euch nicht neu in den Griff kriegen. In dem Buch der Sprüche heißt es ja, ein Weiser fürchtet sich vor dem Herrn und dadurch meidet er das Arge. Oder wie es auch Paulus im 2. Korintherbrief sagt, Kapitel 4, Vers 2, wir meiden auch heimliche Schande. Mit anderen Worten, wir leben nicht nur vor den Augen der Menschen, unserem Heiland. Auch da, wo der andere uns nicht sieht, leben wir vor dem Heiland. Wir leben vor den Augen des lebendigen Gottes. Wir sind nicht nur Sonntagschristen, wo wir uns sehen und uns anständig bewegen, weil wir ja sagen, dass wir Christus folgen, sondern auch wenn wir allein sind zu Hause, dann wollen wir auch Jesus-Nachfolger sein. Gewisse Tritte im Glauben tun, das ist sehr wichtig. Denn wenn wir den Segen des Herrn nicht achten, leiden wir Schaden. Ein Beispiel kann es uns zeigen in 1. Mose 25. Da gab es doch die Zwillingsbrüder Jakob und Esau, die Söhne von Isaak. Esau kam zuerst auf die Welt. Aber seine Gesinnung war irdisch. Er hatte Hunger, steht dort geschrieben. Er hatte so einen großen Hunger, dass er etwas von dem Essen, was sein Bruder Jakob kochte, haben wollte. Und dann gab es ein Gespräch, ja, dann gib mir deine Erstgeburt, dann bin ich der Erstgeborene und dann kriegst du was zu essen. Und Esau sagte schlussendlich, Naja, was soll ich denn schon mit der Erstgeburt, mit dem Erstgeburtssegen? Ich will was essen. Ich will hier in dieser Welt leben. Na gut, dann kriegst du was zu essen. Aber den Erstgeburtssegen kriegst du nicht mehr. Und dann hat er gegessen, so steht dort, und dann stand er auf, als er satt war, und ging davon. Aber eine Weile später, als es darum ging, jetzt diesen Erstgeburtssegen zu erlangen, den der Vater dem Sohn geben sollte im Namen Gottes, da kam eine furchtbare Situation auf ihn zu. Er wollte seinen Vater segnen mit einer guten Speise, er ging auf die Jagd, schoss ein Tier, bereitete es so zu, dass der Vater Freude an dem Essen hatte. Und kam nun zu dem Vater, so nun segne du mich. Und der Vater sagt, nein, nein, hier war schon ein anderer, den habe ich schon gesegnet. Der Erstgeburtssegen ist weg. Der Segen, der dir eigentlich zustand, hast du verschmäht. Den kannst du nicht wieder zurückholen. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament steht, obwohl er nun weinte, kriegte er den nicht mehr. Wenn wir also den Segen Gottes in Jesus Christus auf bestimmten Gebieten unseres Lebens ausschlagen, können wir ihn nicht nachholen und nicht irgendwann doch noch empfangen. Es ist vorbei. Gelegenheiten, die wir nicht nutzen, können wir nicht wiederholen. Darum sollen wir treu sein in der Hingabe an den Herrn. Es geht um die Krone des ewigen Lebens. Und hier möchte ich auch nochmal Modersohn zitieren. Er sagt, was brauchst du denn einfach, um dieses Ziel im Auge zu behalten und immer wieder daran zu denken, Jesus hat den Tod überwunden und er hat dir ein neues Leben gegeben. Das ist der Glaubensweg, der auf die Glaubensentscheidung folgen muss. Entscheidung, wir hörten ja von unserem Bruder Steffen, dass er sich auch einst entschieden hat für Jesus. Und was musste auf diese Entscheidung folgen? Man muss in allen Versuchungen den Blick immer auf das Kreuz und den Gekreuzigten richten. Es geht aus Glauben in Glauben, es geht von einer Probe in die andere, aber es gibt keine Versuchung, in der wir nicht durch den Blick des Glaubens auf den Gekreuzigten siegen könnten. Der Blick auf den Herrn hat eine wunderbare Kraft. Das zeigt uns schon die Geschichte von dem Gehen des Petrus auf dem Meer. Das ist doch eigentlich eine Unmöglichkeit, nicht? Aber als Petrus das tat und dabei seine Augen auf Jesus richtete, da trug das Wasser ihn. Nein, eigentlich trug nicht das Wasser ihn, sondern der Herr trug ihn. Der Herr trug ihn, den er anschaute. Solange er den Blick auf Jesus richtete, konnte er auf dem Wasser gehen. Aber als er den Blick von ihm abwandte und auf die Wogen blickte, die sich erhob, da fing er an zu sinken. Wir müssen es lernen, mit dem Blick auf den Herrn Jesus durch unsere Tage zu gehen. Dann gibt es für uns keine Unmöglichkeit mehr. Der Blick auf ihn trägt uns hinüber und hindurch und vor den Thron des lebendigen Gottes. Hier verstehen wir die Worte des Apostel Paulus und sein Herz, was ihn bewegt hat. Ich möchte meinem Heiland folgen und dienen. Ich möchte nicht anderen nur die frohe Botschaft sagen und selber zurückbleiben, sondern ich will vorwärts gehen. Ich will das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen. Und das will Gott heute Morgen uns auch ganz neu ins Herz schreiben, denn er will, dass du ihm gehörst. Darum komm heute, vielleicht zum ersten Mal oder erneut, zu Jesus Christus, der sich schon lange nach dir sehnt. Amen.